Ja, guten Morgen. Ich habe das Thema ja letztes Mal schon angekündigt. Willst du ein Segen für andere sein? Da stellen sich ja meistens dann noch ganz viele andere Fragen. Wie könnte man das sein? Kann ich das überhaupt sein? Oder vielleicht will ich das überhaupt? Die Frage muss ich dann ja auch stellen, ne? Weil das andere ist ja impliziert ja schon so eine Vorgabe. Muss irgendwie sein. Ich bin auf dieses Thema gekommen, als ich auf der Rückfahrt von der Arbeit auf WDR 5 einen Beitrag gehört habe. Die grüne Null, so hart ist es, CO2-neutral zu leben, hieß der. Und er berichtet von einem Mann, der heißt Dirk Gratzel, der sich entschlossen hat, sein Leben umzustellen. Und das macht er auch. Und man könnte sogar sagen, und er kann es sich auch leisten. Aber er hat festgestellt, in meinem Leben, da stimmt etwas nicht, gerade was diese CO2-Bilanz angeht, da möchte ich etwas ändern. Und er hat sich vorgenommen, er will mit einer ausgeglichenen CO2-Bilanz sterben. Das ist ein hohes Ziel, zumal man ja auch erstmal wissen müsste, wo stehe ich da überhaupt, was mache ich und so weiter. Ihm ist das auch aufgefallen, dass so sein Lebensstil ziemlich schädlich für die Umwelt ist. Und wir werden gleich einen kleinen Einspieler haben aus diesem Beitrag. Da sitzt er mit einem Reporter an einem Ansitz im Wald.
Und wenn ich hier sitze und mir die Natur angucke in ihrem Sein und in ihrer Veränderung und in ihrem Werden, dann frage ich mich natürlich schon, ist mein Leben eigentlich geeignet, das, was ich hier vor mir sehe, zu fördern und zu unterstützen? Oder ist mein Leben nicht eher die Besiegelung des Schicksals dieser Natur, die ich hier vor mir sehe? Und ich glaube, es gehört jetzt nicht viel Nachdenken dazu, zu wissen, dass der Lebensstil der meisten von uns sicher kein positiver Beitrag zur Natur ist. Irgendwann bin ich hier aufgestanden und habe gedacht, okay, du wirst sterben mit einer ausgeglichenen Ökobilanz und nicht mit einem ökologischen Desaster.
Würde ich erstmal sagen, Hut ab, ne? Also das ist mal ein Ziel. Da hatte sich jemand was vorgenommen. Er lässt dann tatsächlich Forscher in Berlin ermitteln, wo er da so steht. Und nachdem sie ihn so abgeklopft haben, ob das alles ernst gemeint ist, machen die sich wirklich an die Arbeit und er darf dann zu Hause aufschreiben, was er besitzt. Wie viele Klamotten, wie viele Socken, wie viele T-Shirts, inklusive der Labels da drin. Also aus was bestehen die? Was besitzt er sonst noch an Gegenständen? Sein Haus, sein Grundstück, alle Materialien, alles, was er hat. Und dann natürlich noch die Geschichte, wie lebt er, also was verbrät er so? Heizung, Energie, Verkehr, Bewegung und so weiter, was da alles so dazugekommen, die Mobilität. Und man probiert herauszurechnen, was kostet das an CO2, beziehungsweise was produziert das? Das ist eine harte Arbeit, er macht das tatsächlich. Also ich finde das total erstaunlich, muss ich sagen. Und er schafft es letztlich, laut dieser Berechnung, von doppelt so schlecht wie der Durchschnittswestfale auf doppelt so gut zu kommen.
Zur Orientierung, der Durchschnitts-Nordrhein-Westfale produziert etwa 13,5 Tonnen CO2, je nach Berechnungsmodell, und ist damit im deutschen Durchschnitt und im globalen allemal schon ziemlich schlecht. Das Team von den Finkbeiner hatte ausgerechnet, dass mein seinerzeit aktueller Footprint bei etwa 27 Tonnen CO2 pro Jahr lag. Und mein eigener Footprint war also doppelt so schlecht wie der schon schlechte des Durchschnitts Nordrhein-Westfalen. Das war keine schöne Erkenntnis.
Und bei dieser Geschichte kam ich tatsächlich darauf, Segen oder Fluch. Dieser Mann hat sich ja in einem Bereich etwas vorgenommen. Er will da was ändern. Ich meine, Ökologie, CO2 ist ja nur ein ganz kleiner Bereich unseres Lebens. Und das ist mir bei diesem Beitrag auch aufgefallen. Es geht wirklich nur darum, scheinbar. Viele andere Sachen, die wir in unserem Leben so, sollen wir sagen, anrichten, sind da nicht mit drauf. Aber mal Hand aufs Herz, ich meine, selbst wenn man so einen engen Bereich nimmt, wer wäre da bereit, sich da so der Realität zu stellen und sagen, ich will mal Fakten sehen und ich bin bereit, das zu ändern. Ich finde das schon wirklich nach dem Motto, Hut ab, da hat sich einer was vorgenommen. Und er hat von denen, glaube ich, 64 oder so Maßnahmen bekommen, die er umsetzen soll. Von denen hat er nicht alle umgesetzt. Vor allem hat er nicht aufs Kaffeetrinken verzichtet und seinen Hund hat er auch nicht erschossen. Weil das auch solche Maßnahmen gewesen wären, die da positiv drauf niedergeschlagen hätten. Aber er hat es immerhin geschafft, ich sag mal ungefähr auf ein Viertel seines vorherigen Verbrauchs sozusagen dazu kommen. Ihr könnt euch den Beitrag gerne mal anhören, ist sicherlich mit Sicherheit hörenswert und überlegenswert. Aber wie gesagt, mir geht's, bin ich ein Segen für andere, das umfasst für mich deutlich mehr. Sicherlich auch diesen Bereich, gehört mit Sicherheit auch dazu, aber vielleicht gar nicht an erster Stelle. Denn was wir natürlich mit unserem Verbrauch und Konsum machen, das hat auch mit Menschenleben zu tun. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dass wir so relativ gut leben, ist manchmal auch auf Kosten anderer. Aber das will ich alles nicht so sehr ausbreiten. Ich will es mal ein bisschen in Kleingeld einfach ein bisschen mehr ummünzen, nicht in die ganz großen Scheine. Aber bin ich ein Segen für andere? Einfach mal diese Frage. Man kann ja auch sagen, ich will das grundsätzlich nicht sein und dann wäre ich zufrieden, wenn mein Ergebnis ist, ich bin keiner. Könnte auch so sein. Finde ich jetzt kein besonders lobenswertes Ziel. Aber die Frage ist erstmal, bin ich einer? Oder bin ich vielleicht beides? Bin ich Segen und Fluch für andere? Und natürlich müssten wir wissen, und da frage ich euch jetzt tatsächlich, wie oder womit segne ich andere? Was meint ihr? Ich will mal Antworten hören. Indem ich Gutes tue. Gut, andere Antwort. Mit meinen Händen. Mit meinen Händen, ein bisschen konkreter, ist das so ähnlich wie das, was Andreas sagt? Weil ich glaube, mit den Händen kann man auch fluchen, ne? Also Pfeilchen unterm Auge wäre so ein Ergebnis davon, oder?
Das verstehe ich nicht
unter Segen. Nee, aber du sagst mit deinen Händen, deswegen wollte ich das ein bisschen konkreter haben. Was machst du mit deinen Händen, um zu segnen? Also Hände ausstrecken in die Richtung von jemandem, das verstehst du unter jemanden segnen. Okay, was haben wir noch für Antworten?
Zuhören.
Zuhören können.
Leute ermutigen und
Leute loben. Was haben wir noch für Ideen? Gesellschaft leisten, jemanden beschenken. Auch das, du meinst jetzt tatsächlich mit so einer Kiste, sag ich mal so, ja? So etwas gewinnen. Weil ich sag mal, was hast du gesagt? Gutes tun. Könnte man auch sagen, fällt auch in die Abteilung schenken, ne? Aber du meinst auch jemand tatsächlich etwas so übergeben, so? Okay?
Leuten helfen, Ängste abzubauen.
Du hast vorhin schon gesagt, jemanden ermutigen, ihn stützen, fördern. Also so ein bisschen vorwärts pushen sozusagen. Also nicht drücken, sondern an die Hand nehmen, mitgehen, Ängste abbauen. Zuhören hatten wir auch, fällt vielleicht auch in diese Richtung, ne? Gesellschaft leisten, hast du gesagt.
Für andere beten. Seine Möglichkeiten für andere einsetzen.
Das ist sehr, sehr global. Ne? Da hast du, glaube ich, so fast alles, was die anderen so gesagt haben, zusammengefasst. Ne? Meine Möglichkeiten für andere einsetzen. Was für Möglichkeiten habe ich? Ne?
Menschen mit Finanzen segnen,
also ihnen sozusagen etwas geben oder ihnen etwas finanzieren.
Interesse am anderen zeigen.
Mhm. Da sind wir bei der Abteilung wahrscheinlich auch zuhören, Zeit schenken. Ne? Das passt da genauso mit rein. Interesse am anderen zeigen. Ja, wir haben schon viele Möglichkeiten hier gehört. Ein paar stehen hier. Und umfasst das. Zwei Antworten habe ich gefunden, die würde ich in die Abteilung die fromme Ecke schieben. Die Hände ausstrecken, für jemand beten. Und die anderen, die waren relativ praktisch, sagen wir so, ne? Tun, Dasein, Zuhören, Zeit schenken, ja, das ist ja alles in dieser Richtung. Etwas für den anderen tun, Geld geben, das ist ja auch für den anderen etwas tun, ne? Und damit sind wir, glaube ich, schon voll auf der richtigen Ebene, weil diese anderen Sachen, die wir jetzt, sage ich mal, in unserem Kreis eher unter Segen verstehen, sind zweitrangig. Auf einer zweiten Ebene. Vor allem, wenn es darum geht, wie kann ich jemanden segnen? Denn die anderen Geschichten, da ist dann ja immer im Zweifelsfall noch Gott mit im Spiel, ne? So, jetzt ging es ja erstmal um meine Verantwortung. Wie kann ich jemanden segnen? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr, ne? Die Frage war, wie kann ich das tun? Und da sind wir tatsächlich bei diesen praktischen Geschichten. Das ist sehr gut. Im Hebräischen, also die Bibel ist ja im Kern, sage ich mal so, in zwei Sprachen geschrieben. Im Hebräischen ist dieses Wort segnen durchaus von dieser Begrifflichkeit des Schenkens, des Wohlergehens, des Gebens. Und was das Hebräische so auszeichnet, im Kern reduzieren die gerne alle Worte auf drei Buchstaben und sagen, das ist die Wurzel von dem Ganzen. Und diese Wurzel davon heißt eigentlich niederknien. Da denkt man erstmal, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe da einen sehr interessanten Artikel gefunden, der mir das auch sehr plausibel erklärt hat. Ich will es mal so einfach in meinen Worten sagen, wo ich das als Bild am besten verstehe. Man kann es tatsächlich sehen, wie jemand, der sich vor jemanden niederkniet, ihm etwas übergibt und damit eigentlich ausdrückt so, es geht um dich und nicht um mich. Ich gebe etwas und aus dieser Person, aus dieser persönlichen Haltung heraus, auch niederknien, erhöht man den anderen. Man pusht ihn vorwärts sozusagen, man gibt ihm eine andere Position, Interesse am anderen zeigen. Ne? Das hatten wir vorhin auch ein bisschen. Und im Griechischen heißt das Wort ja etwas Gutes reden eigentlich, gut reden, gute Meinung haben, gute Sachen aussprechen, ermutigen, ne? Würde in diesen Bereich mit hineinfallen. Das heißt, ein Segen sein bedeutet ein Gebender sein. Auf welche Art auch immer. Meine Möglichkeiten für andere einsetzen, ist ein sehr schöner Satz, ja. Also ein Segnender ist jemand, der etwas für andere tut. Kam auch so im Kern bei den meisten ja auch so mit raus. Ne? Und ein Fluch sein ist dann das Gegenteil. Ne? Das ist einer, der nimmt. Auch Fluchen ist ja diese Geschichte, wird ja auch im Alltag ganz merkwürdig gebraucht. Da sagt einer Scheiße und dann heißt das, der flucht. Der flucht überhaupt nicht. Der benutzt einen Kraftausdruck, ein Schimpfwort. Aber wenn einer sagt, so wie die Holländer es gerne sagen, Gott verdamm ich, ja, das ist ein Fluch. Warum sollte Gott mich verdammen? Das will der gar nicht. Der will, dass ich Leben habe. Da wäre ich ganz vorsichtig mit solchen Aussprüchen. Aber ein Fluch ist eben auch etwas so wie jemand, der so die Pest am Hals der anderen ist. Ne? Einer, der immer nur nimmt. Willst du ein Segen für andere sein, dann wirst du jemand sein, von dem andere Gewinn haben, weil du ihn gibst. Das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Unterschied. Manche Leute haben ja Gewinn von mir, weil sie sich den nehmen. Aber wenn ich der Segnende bin, dann bin ich derjenige, der gibt. Ein Beispiel. Du besuchst einen Kranken. Ob Krankenhaus, zu Hause oder sonst wo, ist ja vollkommen egal. Den geht's auf jeden Fall schlechter als dir, denn der ist krank und der leidet. Und der ist nicht nur krank, weil er einen schönen Schein dafür hat und zu Hause gemütlich rumsitzt, sondern den geht's schlecht. Und ihr unterhaltet euch eine Weile und so weiter. Und du gehst weg und denkst, boah, ich fühle mich jetzt irgendwie gestärkt. Das war so ein Gespräch, was auch mich so weitergebracht hat, was vielleicht auch mich getröstet hat und so weiter. Dann ist dieser Kranke für dich ein Segen gewesen. Warum? Weil er obwohl er diese Situation hat, dir etwas gegeben hat. Vielleicht dadurch, weil er beschrieben hat, wie es ihm geht, wie er damit umgeht, und dass er vielleicht trotzdem das Lachen nicht vergessen hat und du denkst, meine Herren, denen geht's so schlecht, ich schimpf manchmal über so Kleinigkeiten und wenn ich mir das wirklich vor Augen halte, und dann haben wir so einen schönen Nachmittag miteinander gehabt. Der hat mir was gegeben. Oder du besuchst einen Kranken, ja, Pflichtübung so ein bisschen, ne, muss man auch mal machen. Man ist ja auch eigentlich ein guter Mensch. Man unterhält sich so eine halbe Stunde, muss dann aber auch wieder pünktlich los. Und dann gehst du weg und denkst, oh, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde insgesamt, vielleicht sogar eine ganze Stunde mit Fahrt und so verbracht und habe wirklich was Gutes getan mit diesem armen Schwein da. Ne? Also der hat es ja auch echt nicht gut. Stolz, geschwellte Brust. Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen wie, du hast da zwar was von, aber du hast ihm das geraubt. Du hast ihm das weggenommen. Dieser arme Kranke, der dient dir dafür, dass du dein schlechtes Gewissen behalt. Der hat ja gar keine persönliche Anteilnahme erfahren. Das war nicht deine persönliche Aufmerksamkeit ihm gegenüber. Du hast was gegen dein schlechtes Gewissen. Da hast du ihm das Gute sozusagen geraubt, den Segen, dass du, ja, also ich besuche auch einmal die Woche einen Kranken mindestens. Ich mache da so einen Besuchdienst im Krankenhaus. Der hat dich nicht gesegnet, den hast du beraubt. Nur mal als Beispiel, versteh mal den Unterschied. Nur was man was bekommt, ist nicht gleich, dass der andere mich gesegnet hat. Von der Arbeitswelt will ich gar nicht sprechen, das ist ja im Prinzip ähnlich. Warum sollte mein Arbeitgeber nicht durch mich gesegnet werden? Aber der soll mich noch lange nicht ausrauben, ne? Ich bringe da etwas ein und das bringt ihm hoffentlich auch was. Denn sonst bin ich auch nicht mehr lange da. Aber er könnte mich ja auch ausbeuten. Und da hat er auch was von mir, aber das ist nicht gut. Und dann bin ich nicht derjenige, der segnet, sondern derjenige, der ausgenommen wird. Segner ist derjenige, der gibt. Und nicht der von dem genommen wird, ne? Jesus beschreibt das ja auch ganz praktisch, wie Segen aussehen kann. Auch total unfromm, total praktisch. Mal Lukas 6, Abvers 27. Aber auch ihr, die ihr hört, könnt ihr mich hören? Ja. Gut, dann seid ihr gemeint. Ne? Auch die ihr mich hört, den sage ich, Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dir auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Jesus spricht hier zu Leuten, die in sehr strengen Regeln aufgewachsen sind und die natürlich das, was wir Altes Testament nennen, die Tora, die kennen die. Und er benutzt auch den ein oder anderen Begriff da draus und redet sozusagen aus ihrer Position heraus mit diesen Beschreibungen. Auch das hier mit dem Mantel. Jemand den Mantel nehmen, das war eigentlich schon so gut wie verboten. Denn das haben Leute gemacht, wo er sagt, der eine hat Schulden bei mir, so. Und der arme Kerl hat so und so nichts. Aber einen Mantel hat er noch. Den nehme ich erstmal als Pfand, bis der seine Schulden bezahlt hat. Da steht schon im Alten Testament, ey, das sollst du nicht machen. Und wenn, dann gibst du ihn dir abends wieder, damit er eine warme Nacht hat. Also das war schon sehr kritisch. Also der den Mantel nimmt, sagt er, ja, dem gib auch noch gleich das Unterhemd dazu. Jesus ist hier sehr drastisch, um das alles auch so ein bisschen zu überspitzen. Und wenn ihr denen leid, ich springe mal zu Vers 34, von denen ihr zu empfangen hofft oder wieder zu empfangen hofft, also was wiederkriegt, was habt ihr für einen Dank? Auch Sünder leihen Sünder, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde, tut Gutes und leid ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig, also Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ja, der liebe Gott ist nicht einfach der böse Gott, weil du mal böse warst, ne? Hier steht ganz klar drin, er ist gütig auch gegenüber den Undankbaren. Und ganz im Ernst, ich glaube, den Schuh können wir uns alle anziehen, wir sind oftmals undankbar gewesen, auch gegenüber Sachen, die eigentlich gar nicht so schlecht waren, wo eigentlich wir auch Gottes Güte drin erkennen können und sagen, das ist da. Das ist dieses Gebeprinzip. Sagt Jesus ganz klar, ist total alltagstauglich, ne? Auch nicht nur die segnen und nicht nur für die beten, nicht nur denen leihen, wo das hoffentlich keinen Schaden anrichtet, weil, also ziemlich keinen Schaden bei mir, ne? Weil ich kriege ja alles wieder. Sind sie so meine Freunde? Nee, auch da, wo das nicht ist. Und man könnte natürlich sagen, wenn Leute sich so verhalten, also durch solche Menschen, wird die Welt schon ein Stück besser, ne? Ist doch so. Segnen, das ist eine total aktive Handlung. Das ist nicht nur etwas positives Denken. Das ist aktiv. Und segnen ist göttlich, weil das seiner Gesinnung entspricht. Denn er ist auch gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Also geben statt nehmen, den Spruch kennt man ja auch. Ne? Stammt übrigens auch aus der Bibel, wer das auch nicht weiß. Hilfsbereit sein, freundlich sein, versöhnend sein, auch im Gegeneinander. Da, wo die anderen auch alle nett sind, ist das immer ziemlich einfach, ne? Also es gibt natürlich auch Leute, da ruft man freundlich in den Wald hinein und da kommt immer was Stinkiges zurück. Die gibt's auch. Aber im Groben und Ganzen fällt es uns leicht, wenn uns einer freundlich begegnet, vielleicht auch ein bisschen freundlich zu sein. Schwieriger wird das, wenn der in den Wald ruft, da schon was Grantiges reinruft, dann ist vielleicht die Antwort eben auch nicht so freundlich. Aber hier kommt das ins Spiel, was Jesus sagt. Gegenüber euren Feinden, segnet die euch fluchen. Ja, also denen etwas Gutes tun, wo nicht zuerst was Gutes geflossen ist. Und der Fluch, wenn du so einer bist, der eigentlich eher ein Fluch für die anderen ist, dann bist du derjenige, den die anderen gerne von hinten sehen. Nicht, weil du vorangehst, sondern weil du weggehst. Weil du endlich verschwunden bist und jetzt kehrt Ruhe und Frieden ein. Wenn der Stinkstiefel weg ist, dann haben wir hier echt ein gutes Leben. Das ist so ein Fluch. Ich hoffe nicht, dass du so einer sein möchtest. Ich hoffe, dass du einer sein möchtest, bei dem sich Menschen freuen, wenn du da bist und wo sie auch merken, es tut ihnen gut, es ist besser für sie. Das flutscht einfach besser, die Atmosphäre ist besser. Es gibt auch so Leute, wenn die da sind, läuft das und wenn die weg sind und jemand anders womöglich noch kommt, dann kippt das Ganze. Ob die das immer mit Absicht machen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es funktioniert. Und auch Petrus beschreibt das, war ja nun mal ein Jünger von Jesus, im 1. Petrus 3, ab Vers 9, wie das aussehen soll. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Schmähung nicht mit Schmähung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen. Berufen, Jesus sagt das, ne? Macht das so. Ihr seid dazu berufen und damit oder dass ihr Segen erbt. Gottes Wohlwollen. Obwohl er gütig auch gegen die ist, die nicht so dankbar sind. Es wird sich definitiv bei ihm lohnen, das hat er versprochen, wenn wir so ticken wie er. Segnet, denn dazu seid ihr berufen, dass ihr Segen erbt. Es heißt nämlich, wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse, tue das Gute. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und die Ohren hören ihr Flehen. Das Antlitz des Herrn aber richtet sich gegen die Bösen. Ja, die guckt er auch an, ne? Aber eben vielleicht anders. Wenn du auf dem richtigen Weg bist, dann hast du deutlich einen einfacheren Zugang zu Gott. Gott hört. Und wenn es mal Pause ist, liegt es manchmal auch daran, dass du auf dem falschen Weg bist. Wenn du den Eindruck hast, wenn ich bete, geht es bis zur Decke maximal. Vielleicht wartet einfach Gott darauf, dass Sachen, die er mit dir schon geklärt hat, bei dir mal in Ordnung kommen. Dann ist der Durchgang vielleicht wieder frei. Ist nicht immer das, aber ist mal bedenkenswert. Und natürlich, selbst wenn du für andere ein Segen bist, bist du das ja vielleicht nicht zu 100%. Ne? Also wäre schon perfekt, ich auch nicht. Da gibt es vielleicht Tage, da gibt es aber auch vielleicht bestimmte Gruppen von Menschen oder einzelne Menschen, bei denen bist du genau das Gegenteil. Für die bist du ein Fluch. Nicht, weil du ihre bösen Geschäfte störst, sondern weil du mit denen irgendwie nicht so richtig, freundlich gesagt, warm wirst. Oder weil so eine alte Feindschaft dazwischen steht. Da müsste sich da was ändern, ne? Nicht immer werden wir das erfahren, das gibt's ja auch. Es gibt Leute, die leiden vielleicht unter uns und wir kriegen das gar nicht mit. Das kann manchmal auch an den anderen liegen, das liegt aber manchmal auch daran, dass das eine kurze Begegnung war, die einfach jemand den Tag ruiniert hat. Und wir haben das gar nicht wahrgenommen, das gibt's auch. Da ist wahrscheinlich kaum einer von uns schuldlos, weil wir nicht alles mitbekommen, weil wir auch nicht immer gedankenvoll sind. Manche Sachen laufen so nebenbei und dann hat man scheinbar jemand eine Ohrfeige verpasst und hat es noch nicht mal gemerkt, weder an der Hand noch sonst wo. Das gibt es. Und dann haben wir ja noch das Problem, wenn ich ein Segen für andere sein will, wenn ich gut vor Gott dastehen möchte, wenn ich, sag ich mal, übertrieben, wie dieser Mann das gesagt hat, er möchte mit einer ausgeglichenen CO2-Bilanz sterben, wenn ich also mit einer ausgeglichenen Bilanz sterben möchte, also mit null Schulden, dann habe ich immer noch das Problem, was ist denn mit der Zeit, bevor ich erkannt habe, dass ich ein Segen sein soll und bevor ich das gemacht habe? Da hat sich doch auch schon was angesammelt. Was mache ich denn damit? Und auch das in diesem Beitrag, wie gesagt, auf einer ganz anderen Ebene, CO2, ein ganz enger Bereich, der durchaus viel in unserem Leben beeinflusst, aber trotzdem ein enger Bereich ist, stellt sich diese Frage auch.
Eine Sache, die gibt's noch, die verstehe ich noch nicht so ganz. Dirk Gratzel, der hat in seinem Leben ja ziemlich viel, auch ziemlich radikal umgestellt und auch viel erreicht damit. Aber es ist ja auch sein Ziel, irgendwann mal mit einer ausgeglichenen CO2-Bilanz zu sterben. Ja. Und dafür muss er das ganze Kohlendioxid, das er bislang schon produziert hat, das muss er ja noch irgendwie kompensieren bis zu seinem Tod, ne?
Ja, und genau das wird auch noch echt schwierig. Dazu gibt's nämlich bislang auch noch wenig Forschung, einfach, wie man das wirklich gut machen kann.
Gut, wer das weiterhört, da kommt noch eine Idee. Aber in der Tat ist es ja das Problem. Wenn ich ab heute, ich sag mal so das ganz einfache Wort, perfekt lebe, du könntest jetzt auch sagen, von mir sündfrei lebe. Was ist mit dem, was ich angesammelt habe? Wir kommen ja nicht umhin, dass man nicht alles ausgleichen kann. Wenn ich jemand 5 Euro schulde, dann kann ich die vermutlich relativ leicht ausgleichen. Wenn aber diese 5 Euro, die ich jemand schulde, dazu geführt haben, dass der seinen Zug verpasst hat und eine ganze Nacht auf dem Bahnhof schlafen musste, weil er jetzt kein Geld mehr hatte und ich hatte versprochen, ich komme an den Bahnhof und ich bringe dir das, dann kannst du, und dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Dann ist am nächsten Tag 5 Euro, am übernächsten, weil er konnte gar nicht rechtzeitig kommen, ne? Wenn du sie dann gibst, ist das nicht ausgeglichen. Der hat eine blöde Nacht gehabt. Der hat vielleicht einen Termin verpasst, der hat gefroren. Ganz simples Beispiel. Von Beleidigung, Hass und Wutausbrüchen, anderen Geschichten, Gewalttaten, mal ganz abgesehen. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Wir können nicht alles ausgleichen. Es geht gar nicht. Und nicht jede Beziehung wird wieder geheilt. Und nicht jede Beziehung lässt sich wieder heilen, die man einfach durch sein Fluchsein kaputt gemacht hat. Da kommt dann Vergebung ins Spiel. Weil nicht alles bezahlbar ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und auch darüber lohnt es sich zu reden, was kann ich ausgleichen, was kann ich besser machen und was muss anders sein. Nur ein Satz dazu aus der Bibel. Paulus sagt mal, der Dieb stehle nicht mehr, sondern arbeite, damit er Gutes geben kann. Warum? Weil jemand, der, ich sag mal, sein Leben lang klaut, nicht mehr weiß, was er alles angerichtet hat. Er kann das gar nicht gut machen. Aber der kann ab heute ein besonders freigebiger Mensch werden, um anderen ein Segen zu sein. Aber er kann nicht jedem einzelnen Schuldner, nicht jede Klamotte, die er geklaut hat, nicht jedes Auto, was er geklaut hat, nicht jedes Wissen, was er einem anderen unerlaubt weggenommen hat, wieder gut machen, weil er das gar nicht mehr weiß. Das war nicht eine Tat mal, das war ein Lebensstil. Aber du kannst dich ändern und du kannst von da. Aber dazwischen, da ist Vergebung gefragt. Noch die kriegen wir bei Gott, aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Ich möchte damit eigentlich ganz zügig jetzt zum Ende kommen. Also, bist du ein Segen für andere? Willst du einer werden? Also bei der zweiten Frage würde ich gerne ein Ja in euch verankern. Ja, möchte ich gerne. Ich will das jetzt nicht hören. Ich hoffe das. Ja, ich möchte ein Segen für andere sein. Ich möchte jemand sein, wo sich andere drüber freuen. Warum? Weil dann, bin ich von überzeugt, dann ist Gott so ein bisschen stolz auf euch. Na, hey, das ist mein Kind. Und da denke ich an die Geschichte von Hiob. Muss man mal lesen, das ganze Buch. Ist vielleicht so ein bisschen langatmig und so, aber im Kern ist es ja so, dass da scheinbar ein Anführungszeichen Spiel stattfindet. Der Teufel ist davon überzeugt, dass er mit den richtigen Mitteln jeden Mensch auf den falschen Weg bringen kann. Und Gott geht das ein und sagt, okay, mit Hiob kann ich mir das erlauben. Und dem Hiob passieren schlimme Sachen am Ende. Obwohl Hiob auch Gott angreift, sagt, was soll das alles, ich tue nichts Schlechtes. Sagt doch Gott, das ist ein treuer Knecht. Und Hiob ist immer noch bei Gott. Und da kommt so etwas rüber, dieses ganze Buch für mich, wie Gott sagt, hey, dem habe ich es gezeigt, dem Teufel. Es funktioniert nicht so böse, wie du immer denkst, dass du jeden so rumkriegst. Nein, Menschen sind auch treu, wenn es ihnen schlecht geht. Und es wäre doch toll, wenn Gott so stolz auf mich ist, auf dich, und sagt, hey, das ist jemand, mit dem konnte ich andere Menschen heute segnen. Und die ganze Bibel beschreibt an ganz vielen Stellen, auch im Alten Testament schon, wie Segen aussieht. Auch Israel sollte ein Segen für die anderen Völker sein. Oft waren sie ein Fluch. Aber sie sollten ein Segen sein. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Das ist Gottes Willen. Und ja, jetzt bist du gefragt. Und damit enden wir.